So, jetzt habe ich es schwierig, gell? Wie bekomme ich euch jetzt mit in dieses Thema von Maria Magdalena? Ich mache im Grunde genommen eine Fortsetzung. Ich habe mir ja schon lange mal in meinem Herzen gehabt, eine Erzählpredigt zu halten, wo ihr selber entscheiden dürft, wie sie weitergeht. Erzählpredigt heißt, es ist auch etwas, so wie ich Bibelstellen interpretiere, von ihren Charakteren her. Und heute geht es eben um die Maria Magdalena. Auch wenn ich jetzt ein Mann bin, bin ich jetzt die Maria. Ich heiße Maria Magdalena. Beide Namen, Maria und Magdalena, werden heute noch gerne verwendet. Nehmen wir Magdalena. Also hätte ich eine Tochter bekommen, was mir nicht gegönnt war, hätte ich sie wahrscheinlich genauso genannt, Magdalena. Weil in diesem hebräischen Wort steckt das Wort Migdal, Turm. Eine Frau, die so heißt, richtet sich ja buchstäblich vor allen auf, hat was Standhaftes, etwas Unerschütterliches. Sie ist auf jeden Fall nicht zu übersehen. Und das finde ich schön. Wie so ein Wahrzeichen der Stadt. Eine Frau wie ein Leuchtturm am Meer oder am See. Das war schon immer ein Traum für mich. Aber leider lange Zeit meines Lebens keine Realität. Und dann der Name Maria. Maria, Allerweltsname. Jede zweite Frau hieß Maria. Im Alten Testament Miriam. Sehr unterschiedliche Übersetzungen finden sich in diesem Namen wieder, so wie ich in meiner Persönlichkeit es sehe und empfinde. Auf der einen Seite würde ich gern die Geliebte sein und die lieben kann, aber dann ist da in mir so viel Widerstand, Widerspenstigkeit, was Maria auch heißt. Und das lässt mich oft innerlich erschauern. Bitter wie Mara hängt auch wieder mit Maria zusammen. Anstelle von erhaben sein, auch wieder eine Bedeutung von Maria. Das ist meine Biografie. Zweifel, Verzweiflung, das sind die Geister, die in mir ihr Unwesen treiben. Aber so heiße ich jetzt halt Maria Magdalena. Ein Single. Verwitwet oder geschieden, das darfst du dir selber aussuchen. Kleiner Tipp von mir, verwitwet hat die höchste Trefferquote. Aber ich stamme halt aus der Stadt Magdala. Dort bin ich geboren. Das unterscheidet mich von vielen anderen Marias, wie zum Beispiel Maria aus Bethanien. Die Ölverschwenderin könnte auch ihr Beiname sein. Doch jetzt frage ich mich, was willst du von mir wissen? Wähle es aus, wenn jetzt die PowerPoint angezeigt wird, was ich euch erzählen werde. Möchtet ihr etwas über die Herkunft Magdala, meinen Geburtsort, wissen? Oder interessiert es euch eher, was, wo ich mich selbst zu Hause sehe? Oder ist es vielleicht das Letzte, das euch interessiert, meine Antreiber, das, was mein Leben prägt? Jetzt seid ihr dran, was wollt ihr wählen? C. C? Wer ist für C? Einmal Hand hoch, wir machen Mehrheitsentscheidung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wer ist für B? 1, 2, 3, das sind weniger. Wer ist für A? Okay, C war die Mehrheit. Dann muss ich jetzt mal gucken, das ist, was mich ständig antreibt. Ich bin eine Frau. Und ihr habt es ja in dem Bibeltext gehört, ich habe durchaus mein eigenes Einkommen. Ich bin vermögend. Also Geld ist es nicht, was mein Leben antreibt. Meine Hauptquelle, die mich antreibt, ist die Angst. Ich bin, so würde man es heute wahrscheinlich sagen, eine psychisch kranke Frau. Angststörungen lassen alles Licht in mir erlöschen, treiben mich ins Dunkle, in die Einsamkeit. Damals kannte man vielleicht die eigentlichen Quellen dieser Angststörungen. Dämonen hatten Besitz von mir genommen. Also Kräfte, Emotionen, körperliche und seelische Zustände, die mich innerlich zerteilten. Ständig hatte ich diese fremden Stimmen in mir, du bist nichts wert, gib dich auf, du bist verflucht, bring dich um, mit dir will keiner etwas zu tun haben. Diese Stimmen spielten ihr grausiges Spiel, sie verführten mich, falsche Entscheidungen zu treffen. Oder vielleicht auch nicht. Ich musste mich und andere ja schützen, weil ich über diese Dämonen keinerlei Kontrolle hatte. Ich konnte meine eigenen Stimmen nicht von den Fremden mehr unterscheiden. Ich war total verwirrt, vielleicht irre, verzweifelt, einsam. Traumatisiert wäre die heutige Diagnose. Eine labile Persönlichkeit, die ständig Angst als Antreiber hatte und damit anderen Angst machte. Und ich konnte diese Angst wie die Dämonen in mir spüren, manchmal riechen. Das war alles andere als lustig. Sie waren wirklich da und die Angst wurde ständig größer. Deshalb liebte ich diese dunklen Weinstuben. Dort konnte ich mich verkriechen. War unter Menschen aber dennoch einsam, verlassen, verkommen. Angst kann Leben zerstören. Manchmal verführten mich die Dämonen, also verkaufte ich meinen Körper, um wenigstens etwas zu spüren, zu fühlen, außer der Angst. Aber auch das war nur Lug und Trug. Jetzt fragst du dich sicher, wieso ich dennoch es geschafft habe, in den Evangelien aufzutauchen und nicht unterzugehen. Was hat dazu beigetragen, dass mein Leben heller, freier, heil wurde? Eins verrate ich dir, es hat etwas mit Begegnungen zu tun. Und jetzt darfst du wieder wählen. Möchtest du meine Begegnung mit Petrus hören? Oder die mit Thomas? Oder die mit Zachäus? Jetzt darf das Geburtstagskind entscheiden. Petrus, Thomas oder Zachäus? Petrus. Okay, Petrus. Machen wir damit weiter. Es sprach sich herum. Da war ein neuer Rabbi mit dem Beinamen Jesus aus Nazareth. Jesus war nämlich auch ein Allerweltsname, also musste man auch wissen, von wem man da redet. Ha, das war ja fast das Gegenteil von Magdala, Nazareth. Aber die Erzählgeschichten um diesen Mann herum fanden einfach kein plötzliches Ende. Im Gegenteil, immer mehr Menschen erzählten geradezu Wunderbares von diesem Jesus aus Nazareth, diesem Wanderprediger und dann seiner eigenartigen Schülerschar. Das machte mich neugierig. Ich hoffte, ich könnte im Hintergrund auch mal mit dabei sein, so als stilles Mäuschen, als kleiner Beobachter. Und ihr werdet es nicht glauben, aber meine Hoffnung erfüllte sich. Unglaublich, aber dieser Jesus kam in die Weinstube, in der ich mich immer versteckt hielt, wo ich mein Schattendasein führte, mit seiner ganzen Mannschaft. Sie setzten sich, bestellten Wein und Brot und tauschten sich ungeniert aus. Es war so, als wären sie allein im Raum. Geschichten von Heilung wurden wiederholt, Fragen an Jesus gestellt und er antwortete ihnen. Ich versuchte, aus dem dunklen Eck ein bisschen näher an die Gruppe heranzukommen, ohne bemerkt zu werden natürlich. Durfte ich das? Sie bespitzeln? Gott sei Dank hörten sie alle sehr aufmerksam ihren Rabbi zu. Keiner achtete auf mich. Nein, keiner, das stimmt nicht. Nur einer von ihnen. Sie nannten ihn mal Petrus. Ein anderer, vom Gesicht aus konnte es sein Bruder sein, nannte ihn Simon. Dieser Petrus schaute immer wieder einmal zu mir rüber. Und diese Blicke kenne ich von Ehemännern. Er hat mich angesehen, aber ohne mir Ansehen zu schenken. Eher so wie viele Männer in meinem Leben. Ein Gegenstand, eine Ware, käuflich, nicht vertrauenswert. So war sein Blick zu deuten. Aber was für mich noch viel schmerzlicher war, dieses von oben nach unten. Ja, Petrus, ich kann Blicke deuten. Du hast mich mit deinen Blicken verurteilt und ich ahne wieso. Jemand hat dich gerade auf die Arme genommen, wie du über deine Frau redest. Du hast deine Frau zurückgelassen für diesen Jesus. Aber du bist sehr verführbar, so emotional in deinen Entscheidungen, dass ich für dich eine Verführung darstelle. Am liebsten würde ich dir trotzdem sagen, es tut mir leid, dass ich so bin. Ich kann nichts dafür. Aber da sehe ich in die Augen dieses Jesus. Und dort lese ich was völlig anderes. Sein Blick ist wie eine liebevolle Umarmung. Unter seinem Blick fühlt es sich richtig gemütlich an hier in der Kneipe. Sein Blick sagt mir, du bist absolut okay. Und gleich danach blickt Jesus Petrus an. Und das war ein tief eindringender Blick, aber ebenso mit Liebe, völlig pure Liebe wie bei mir. Und Petrus sah sich durchschaut. Jesus wendete sich dann mir zu und sagte, sag mir, meine Tochter, wie heißt du? Maria, sagte ich leise, sodass man es kaum hörte. Meine Tochter, das halte in mir nach. So hatte mich nur mein Vater angeredet und den ich so sehr enorm vermisse. Maria, sprach Jesus weiter, das hier ist Petrus. Ich glaube, er hat dir was zu sagen. Was passierte hier gerade? Ich verstand die Welt nicht mehr. Und dann kam dieser Petrus zu mir, in die dunkle Ecke, wo ich saß. Er konnte gar nicht anders. Und dann sprach er diese 5 Worte aus. Maria, es tut mir leid. Dabei schaute er mich nun ganz anders an. Ich weiß, konnte ich ihm von Herzen sagen. Es war so erstaunlich. Ein Mann, der sich bei mir entschuldigte. Und ich mit meiner Angst brachte solche Worte über die Lippen. Ich weiß, mir auch. Was für eine Befreiung für uns beide. Aber gleichzeitig kam Petrus nicht ganz aus seiner Haut heraus. Jesus, wie oft sollen wir denn einander vergeben? Reichen 7-mal aus, dass ich so etwas wiederhole? Dabei kratzt er sich voller Verlegenheit am Hinterkopf. Gute Frage, Petrus. Dann schaute er seine Schüler an, seine Hände offen ausgestreckt. Wer will unserem Freund Petrus darauf antworten? Oh, ihr dürft wieder wählen. Soll es Maria Magdalena sein, der Gelähmte oder Johannes? Johannes, machen wir wieder Mehrheitsentscheidung. Wer möchte Johannes hören? Einmal den noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Wer möchte den Gelähmten dazu hören? Ist weniger. Wer möchte Maria Magdalena hören? Okay, dann sind wir bei Johannes. Muss ich erst mal finden, den Johannes? Einen Moment. Ich habe das erst heute Morgen erarbeitet. Johannes. Mein Beiname war in der Schar von Jesus-Jüngern Donnersohn. Ich suchte immer die Nähe zu Jesus. Das war mir sehr, sehr wichtig. Jesus hatte eine sehr beruhigende Art, auch auf mein Wesen. Aber ich konnte manchmal so richtig aus der Haut fahren. Niemand hätte das gedacht. Ich gehörte nämlich zu den Stillen. Zu denen, die nicht viel von sich preisgaben. Ich hörte Jesus sehr, sehr gerne zu. Er war ein echter Freund für mich. Es war so befreiend, mit ihm zusammen zu sein. Und seine Geschichten, die er immer wieder erzählte, hatten tatsächlich sehr viel mit dem Thema Vergebung zu tun. Und ganz oft haben mich diese Geschichten erwischt. Keiner aus der Gruppe hätte es gedacht, dass mich das Thema Vergebung beschäftigen würde. Aber ich wusste, wer ich bin. Manchmal konnte ich mir selber nicht vergeben, weil ich ebenso jähzornig war. Weil ich all meinen Frust, meinen Ärger, das, was mir nicht passte, runterschluckte. Und es kam irgendwann wie ein Vulkan, der explodierte. Nur für einen Moment. Manchmal hat das mancher nicht mitbekommen. Aber ich wusste es ja, was da aus mir rauskam. Mit meinem Zorn konnte ich andere verletzen, anstatt ihnen zu vergeben. Nein, auch ich bin einer, der absolut frei sein wollte. Und am Kreuz, da wo meine ganze Welt zusammenbrach, an dieser Stelle habe ich verstanden, was Jesus meinte, als er betete: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ohnmächtig am Kreuz hängen, hatte er immer noch die Kraft, die Vollmacht zu vergeben. Und in diesen Raum der Vergebung bin ich mit eingeschlossen. Und dann erinnerte mich das an die Geschichte, die uns zum Thema Vergebung erzählt hat. Da ist jemand, der eine große Schuld hat. Sie ist überdimensional. Ein Leben lang reicht nicht aus, um diese Schuld loszuwerden. Und dem er die Schulden schuldete, rief ihn zu sich und sagte: Bezahle endlich, ich möchte das Geld wieder haben. Und der junge Mann oder der Mann fiel nieder und sagte: Ich kann nicht zahlen. Bitte, bitte, gib mir noch eine längere Frist, vielleicht wird es dann mal möglich sein. Ich will ja, aber ich kann nicht. Als Jesus das schon erzählte, kamen mir meine eigenen Gedanken hoch, mir, dem Johannes. Wie oft habe ich gesagt, ich kann nicht vergeben. Ich kann mir nicht vergeben, wie ich bin. Ich kann dem anderen nicht vergeben. Sie müssen mir vergeben. Es fällt mir so schwer. Und dann die Überraschung. Jesus sagt, nein, der reiche Mann sagt: Ich erlasse dir alle deine Schuld. Sei frei. Ob dieses Wunder in meinem Leben auch passieren kann? Dass Jesus mir sagt, das hatte ich schon verstanden, dass er dieser reiche Mann ist, dass er mir sagt: Sei frei, ich vergebe dir alle deine Schuld, alles das, was du verdeckst, was du zudeckelst, was du nicht in der Öffentlichkeit zeigen willst. Aber die Geschichte ging noch weiter. Denn dieser Mann, dem alles vergeben worden ist, richtete sich an einen, der ihm nur ein paar Pfennige schuldete, und ließ ihn nicht locker: Zahle, zahle, zahle. Da war er, der Jähzorn, diese Wut, dieser Ärger auf einen hilflosen Menschen. In den Knast hat er ihn gebracht. Unbarmherzig, ohne Liebe. Keiner hätte sich gedacht, dass Jesus hier von Johannes gesprochen hat. So habe ich die Geschichte gehört. Ich bin es, der meiner Wut so verblendet sein kann, dass ich nicht bereit bin, selbst einem Nächsten, der mit mir sein Leben teilt, zu vergeben. Einem Petrus, der immer als Erster redet, auf den ich so neidisch war. Ich hätte ihm schon mal vergeben sollen, dass er mich damit verletzt mit seiner Art. Aber ich habe es nicht. Diese Geschichte hat gesessen. Aber dann an diesem Kreuz, als Jesus es betete: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Da habe ich es verstanden. Ich muss nicht alles wissen. Ich muss nicht alles begreifen. Und ich verstehe mich selbst nicht. Aber einen habe ich verstanden. Mein Freund Jesus. Dass er bereit war zu zahlen. Er war bereit, in der hilflosen Stunde und den größten Schmerzen zu vergeben. Und ich bete darum, dass ich es auch kann. Und dann kam dieses Wunder. Keiner von uns hat damit gerechnet. Die Frauen erzählten es, allen voran Maria Magdalena: Der Herr ist auferstanden. Ich, Johannes, konnte es nicht glauben, nicht fassen. Ich lief zusammen mit Petrus hin zu dem Grab. Petrus war schneller. Nein, ich war schneller, aber ich traute mich nicht rein. Petrus in seiner forschen Art trampelte da rein wie ein Elefant in den Porzellankasten. Ich warf nur einen Blick rein. Tücher, die zusammengelegt sind. Das Grab ist leer. Nirgendwo gewalttätige Spuren, dass jemand das Grab aufgebrochen hätte. Es war leer. Und jetzt wusste ich schon, ohne ihn gesehen zu haben, Jesus lebt. Maria hat recht. Jesus lebt. Und als er uns dann begegnete und sein Friede sei mit euch sagte, da wusste ich, jetzt hat er auch komplett mir vergeben. Und wie sehr liebe ich ihn dafür. Maria Magdalena on fire. Warum haben wir diese Person gewählt? Zum einen wollten wir nicht nur männliche Helden betrachten, sondern auch weibliche Vorbilder. Wir brauchen Menschen, die uns etwas vorleben, einfach aufgrund ihrer Biografie. Und zwei Dinge sind mir persönlich an Maria Magdalena so wichtig geworden. Das eine ist, sie hat eine Biografie, eine Lebensgeschichte, dass ich nicht weiß, ob sie in unserer Gemeinde herzlich willkommen ist. Oder ob wir nicht doch lieber ihre Kneipe nicht aufsuchen, wo sie sich mit Alkohol ihre Schmerzen ertränkt. Ich weiß nicht, ob wir so viel Liebe in seinem Herz haben, dass wir nicht darauf warten, dass sie irgendwann mal sich traut, hierher zu kommen, sondern dass wir hingehen, wo sie ist. Und nicht mit den Blicken eines Petrus sie anschauen, sondern mit den Augen Jesus. Jesus hat keine Konzepte. Er kommt nicht mit 4 geistlichen Schritten an, sodass du ihn damit kennenlernen kannst. Er kommt einfach mit seinem Leben, weil er auch dein Freund sein möchte. Und das Zweite, was in dem Film The Chosen so stark herausgearbeitet wird, er spricht Maria mit ihrem Namen an, bei der Auferstehung. Maria. Und da fiel es wie ein Vorhang von ihrem Herzen weg. Und sie sah, was Paulus später im 2. Korinther beschreibt, mit offenen Augen die Herrlichkeit Gottes an. Und sie wurde in diesem Moment verwandelt in diese Herrlichkeit, weil der Geist Gottes sie auch berührt hat. Einfach durch die Namensnennung. Maria. Und wisst ihr, das ist das beste Zeugnis von dem Sohn Gottes, das er lebt, wenn dieser Moment kommt und er dich, wie die Maria Magdalena, mit Namen anruft und sagt, Simon, dann weißt du es, Jesus Christus lebt. Und Jesus Christus, ich bete darum, dass diese Momente immer und immer wieder neu in sein Leben hineinbrechen, dass du uns mit unseren Namen anrufst, weil wir dann wissen, wir sind wirklich geliebt und du hast uns vergeben und wir dürfen mit dir weiterleben, dich weiterleben und darauf hoffen, dass du bald wiederkommst. Ich bete um diese Wunder, dass du es demonstrierst. Du kennst jeden Einzelnen von uns und du sprichst uns mit unserem Namen an. Danke dafür. Amen. Vielleicht haltet die Predigt nochmal, dann können wir die anderen Geschichten hören.
Vielen Dank für diese anregenden Worte. Wir würden jetzt mit dem Lobpreisteil weitermachen und haben da ein paar Lieder. Ihr dürft gerne mitsingen, ihr dürft aufstehen, ihr könnt auch sitzen bleiben, ihr müsst nicht mitsingen. Macht es, wie es für euch am besten ist, wie ihr euch wohlfühlt.